Hallo, lieber Mindset-Mensch. Eine Frage, auf die es bestimmt keine einheitliche Antwort gibt, ist die Frage nach der Definition von Erfolg. Die beste Definition, die ich gefunden habe, ist, dass Erfolg die kontinuierliche Verwirklichung eines dir würdigen Ziels oder Ideals ist. Und darauf aufsattelnd haben wir genau diese Frage nach dem Erfolg einfach mal keinem Geringeren als Julian Backhaus gestellt, dem Herausgeber des Erfolgsmagazins, der also ein bisschen was vom Thema Erfolg verstehen muss und sicherlich auch schon mit der ein oder anderen erfolgreichen Person gesprochen hat. Wir waren vor Ort in beschaulichen Rothenburg und haben ein super spannendes Gespräch führen dürfen. Fünf Thesen zum Thema Erfolg, die wir bestätigen bzw. widerlegen durften. Dementsprechend ganz, ganz viel Spaß.
Hey, can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning, say what's up when I'm boring. Never look for no parties, always look for someone like you. Now I like you and you do.
Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
Was geht ab, Herr Luckyman?
Was geht ab, Herr Schulze?
Heute ist es wieder soweit. Wir haben einen Gast mit in der Folge. Was geht ab, Julian Backhaus?
Hallihallo, danke für eure Einladung.
Danke, dass du mit am Start bist. Ich glaube, gerade in der Welt der Erfolgreichen bist du ein Begriff. Kommen wir gleich noch darauf, warum das so sein sollte. Aber für all diejenigen, denen der Name Julian Backhaus jetzt vielleicht ad hoc noch nichts sagt, nochmal eine ganz kurze Intro. Ich glaube, eine Zahl in deinem Lebenslauf ist sehr, sehr präsent und sehr, sehr häufig zitiert, dass du mit 24 als der jüngste Zeitschriftenverleger in Deutschland galtest und heute auch Herausgeber diverser Magazine bist. Das war so der Auftakt. Du bist auch aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, habe ich erfahren. Das heißt, früh mit der Selbstständigkeit, mit dem Unternehmertum in Kontakt gekommen. Können wir gleich auch noch drauf eingehen, gerne, was du während deiner Schulzeit und danach vielleicht schon so an selbstständiger unternehmerischer Erfahrung gewonnen hast. Mittlerweile gehören zu deiner Holding drei weitere Medienunternehmen, unter anderem der TV-Sender Wirtschaft TV. Du hast mehrere Bücher geschrieben. Eins liegt hier auch vor mir oder vor uns. Ego, Gewinner sind gute Egoisten. Dazu kommt noch Erfolg, was sie von den super Erfolgreichen lernen können. Und das wohl präsenteste, das präsenteste zu dir oder womit man dich wahrscheinlich am häufigsten in Verbindung bringt, ist das Erfolgsmagazin. Verlegst du. Du bist der Verleger des Erfolgsmagazins. Und dadurch natürlich sehr, sehr eng verwurzelt mit der Szene der Erfolgreichen und mit all dem, was um den Erfolg so schwebt. Das soll auch der Aufhänger gleich für unsere Folge sein. Aber jetzt erstmal, Julian, zu dir. Wenn du das so über dich hörst, wenn du jetzt an deine Zeit mit 24 zurückdenkst, was warst du da für ein Mensch und was hat sich so in der Zwischenzeit, jetzt erstmal so ganz breit gefragt, getan?
Das ist ganz interessant. Ich musste mich tatsächlich vorhin genau mit dieser Zeit beschäftigen, mit der Zeit 2011, weil wir in diesem Monat die 100. Ausgabe beim Sachwertmagazin rausbringen. Und das heißt, da musste ich so ein bisschen gucken, was haben wir eigentlich 2011, vor 10 Jahren, was haben wir da eigentlich gemacht? Und welche Themen herrschten da so vor, etc.? Und da habe ich natürlich auch so ein bisschen darüber nachgedacht, Mensch, was war bei mir in den letzten 10 Jahren so los? Insgesamt bin ich jetzt seit 15 Jahren selbstständig, aber in der Verlagsbranche eben seit 10. Und ich bin sehr stolz drauf. Also ich habe mir das alles so ausgemalt. Ich wollte immer gerne viel erreichen und viel verschiedene Dinge dann auch anleiern. Und all diese Dinge habe ich auch gemacht. Und deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich.
Wie hat sich dieses, du wolltest viel erreichen, geäußert? Ich sag mal, du bist bodenständig aufgewachsen, würde ich jetzt erstmal annehmen. Du hast deine Schule gemacht. Was warst du für ein Junge? Wie hat sich so deine Laufbahn nach dem klassischen Realschulabschluss so entwickelt, dass du heute dann oder mit 24 ja, in dem Alter, wo wir jetzt auch gerade sind, schon als jüngster Zeitschriftenverleger in Deutschland enden konntest?
Ja, das hat sich auch schon durch meine Kindheit durchgezogen. Das hatte aber gar nichts damit zu tun, dass mein ureigenster Wunsch war, Milliardär zu werden oder sowas. Also ich habe nicht wegen dem Geld gewollt, so viel zu machen, sondern ich habe wegen meiner kreativen Ader das einfach mir gewünscht, weil ich nie gerne eine Sache ganz lange mache. Und mir wird dann also irgendwann langweilig und ich möchte das nächste machen und wieder etwas Neues machen. Und ich möchte gerne ständig Dinge zum ersten Mal machen. Und ich finde das wahnsinnig spannend und inspirierend. Und deswegen habe ich auch als Kind schon viele verschiedene Sachen gemacht. Also ich habe auch da schon irgendwie so Kinderfirmen gegründet damals und hatte also von bis, von Bank über Zimmerei bis alles mögliche, Tankstelle. Also ich hatte alles schon probiert und habe mir natürlich auch gewünscht, dass sich das mein Leben lang so fortsetzt, dass ich viele Dinge machen kann und viele Dinge anleiern kann und in Gang bringen kann. Und das konnte ich dann tatsächlich in dieser Medienwelt sehr gut, weil es üblich ist. Also wenn man jetzt ein Maschinenbauunternehmen gründet, dann hat man ein Maschinenbauunternehmen und dann ist es das in Anführungsstrichen gewesen. Aber im Medienbereich ist das Tolle, ich habe mir dann andere Medienunternehmer angeguckt, Herrn Bloomberg und Herrn Burda und wen es alles so gab. Und ich habe gesehen, die machen ja alle ganz viele verschiedene Sachen. Die haben Dutzende von Magazinen und die hat ja einen Fernsehsender und dann haben sie Webportale und dann haben sie noch Veranstaltungsformate und dann haben sie noch dies und das und hier. Und da habe ich gesagt, das ist toll. Und da ich mich sowieso immer für die Medienwelt interessiert habe und diesen ständigen Wechsel natürlich, ich meine, in der Medienwelt verändert sich alles gefühlt alle 10 Minuten, war das eigentlich auch genau mein richtiges Spielfeld. Und ich habe diese Kommunikationsleidenschaft und ich sorge auch gerne für ein bisschen Unterhaltung. Auch das hat sich in meiner Kindheit schon immer gezeigt und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich in der Medienwelt gelandet bin.
Wie hast du das für dich erkannt? Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt 20, 22, 24 bin, muss mir das im Zweifel ja nicht zufliegen. Also ich kann ja auch einfach sagen, ich habe eine Ausbildung gemacht, arbeite dann im Unternehmen, aber ich suche nach diesem Warum, nach diesem, was mir irgendwann mal Spaß machen konnte. Wie kam das bei dir, dass du es relativ früh für dich schon erkennen konntest und das auch ausleben konntest?
Das kann ich eigentlich nicht wirklich sagen, warum das so ist. Vielleicht hatte ich einfach wahnsinniges Glück, dass bei mir diese Vorstellung, diese Vision schon sehr deutlich war. Als Kind natürlich nicht. Als Kind wusste man natürlich noch nicht genau, was man will. Deswegen habe ich ja so viel ausprobiert. Und das war auch eine schöne Zeit. Ich meine, ich bin in den 90ern aufgewachsen, 1986 geboren. Und da war es auch total üblich und normal, dass man als Kind einfach rumputschert und die Welt erkundet, so nach dem Motto. Das macht man ja heute nicht mehr. Und also wenn ich das auch in meinem familiären Umfeld und bei den Nichten und Neffen und so weiter sehe, die Zeit sieht heute anders aus. Die ist eher konzentriert auf einen sehr kleinen, engen Radius und aufs Handy natürlich. Jedenfalls bin ich dafür sehr, sehr dankbar und ich bin wahrscheinlich über die Werte gekommen. Also das heißt, was ist mir wichtig? Das habe ich natürlich damals nicht definiert, aber ich hatte sie in mir und ich habe sie gespürt, dass ich es mochte, wenn sich was bewegt, wenn es bunt ist, wenn ich kreativ sein kann und mir Dinge ausdenken kann und wenn ich dabei auch kommunizieren kann. Und wenn diese Dinge alle zusammenpassen und zusammenkommen, dann ist das mein Wunschberuf. Und das war dann eben in der Medienwelt der Fall. Ich habe mich für Wirtschaftsmedien schon immer sehr interessiert und habe mir die am Kiosk gekauft, die Wirtschaftszeitungen und so weiter und habe dann auch mal ein Praktikum bei der Zeitung gemacht natürlich und durfte dann auch Artikel veröffentlichen und all sowas. Und so kam ich dann schon tatsächlich sehr früh mit dieser Medienwelt in Verbindung und bin auch dabei geblieben.
Und wenn man jetzt dieses Zitat mit 24 der jüngste Zeitschriftenverleger zu sein, wie ist das gekommen? Also wie hast du deine ersten Schritte in der Welt dann wirklich in Richtung Zeitschriftsverlag, wo du ja heute auch noch aktiv bist?
Ja, naja, ich habe meinen Weg in den Medien ja mit einer Medienagentur begonnen und war sozusagen der Mittelsmann zwischen dem Unternehmen und einer Zeitschrift. So, und habe die beiden zusammengebracht und habe geholfen, die Inhalte zu kreieren und natürlich auch den Umsatz fließen zu lassen etc. Und so kam das. Und ich meine, warum habe ich mit einer Medienagentur angefangen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, warum ich das gemacht habe. Aber es war auf jeden Fall keine schlechte Idee. Also ich habe es mir als einfachsten Einstieg in diese Szene gedacht, weil als Auszubildender im Medienbereich wollte mich keiner haben. Dafür war auch mein Zeugnis zu schlecht. Ich war ja ein sehr mittelmäßiger Realschüler und da konnte man dann mit 3-4 und so konnte man in so einem Verlag leider nicht landen. Nicht? Die wollten gerne ein Abitur sehen etc. pp. Dazu hatte ich aber nie Lust. Also das kam für mich auch nie in Frage, ein Abitur zu machen oder zu studieren oder irgend sowas. Ich fand Schule für mich immer schrecklich. Und deswegen habe ich dann sozusagen, ich habe eine normale kaufmännische Ausbildung gemacht und bin dann sozusagen über diesen Agenturgedanken als Quereinsteiger da reingegangen. Weil mir lag auch Vertrieb immer sehr und das Kaufmännische in Anführungsstrichen lag mir sehr. Also nicht die Buchhaltung und nicht das Rechnungswesen. Das meine ich nicht mit kaufmännisch, sondern eben Geschäft zu kreieren. Ja? Das fiel mir immer leicht. Ich bin ja auch Zeit meiner Jugend immer mit zum Wochenmarkt gefahren mit meiner Familie und habe dann da Tomaten, Eier und Gurken verkauft. Und da lernt man natürlich auch so ein bisschen so dieses Vertriebliche. Und das hat mir dann alles sehr geholfen. Ich habe dann halt diese Agentur gemacht und bin dann so als Quereinsteiger reingekommen. Wir haben dann einen Finanzkunden in Bremen betreut, lange, lange, lange Zeit und haben für den auch Kundenmagazine gemacht und all solche Dinge. Und irgendwann in diesem Zuge kam mir dann die Idee, das könnte mein erstes eigenes Magazin werden. So etwas Ähnliches, wie wir für den Kunden gemacht haben, für den freien Zeitschriftenmarkt zu kreieren. Das war dann das Sachwertmagazin, was dann eben genau jetzt vor 10 Jahren zum ersten Mal rauskam.
War diese Sicherheit, du hast eben davon gesprochen, dass du nicht gezögert hast, das Abitur nicht machen zu müssen und auch das Studium nicht für dich war, war diese Sicherheit damals auch schon so gegeben, dass du so sicher quasi, du bist eben über die Werte gekommen, dass das schon so in dir verankert war und diese Selbstsicherheit einfach gegeben war, dass du wirklich die Scheuklappen da aufsetzen konntest und sagst, egal wie viel ihr mir mit meiner Schule und mit Studium kommt, das brauche ich nicht, weil ich kenne meinen Weg?
Also ich denke mal, ja, in meiner Familie war das jetzt auch nicht weit verbreitet zu studieren oder irgendwas Ähnliches. Na, ganz im Gegenteil, es waren alles Pragmatiker und deswegen war mir auch keiner böse, dass ich jetzt nicht irgendwie Abitur machen will und studieren will und so weiter. Das war ein Vorteil sicherlich. Wäre ich jetzt aus einer Akademikerfamilie gekommen, hätte es wahrscheinlich sehr viel mehr Diskussionen gegeben. Aber um einen Trecker zu fahren oder Kartoffeln aus der Erde zu buddeln, braucht man kein Abitur. Ne? Das geht auch so. Das haben auch in Deutschland 10.000 andere so gemacht. Jedenfalls von der Sicherheit her, also ich war sowieso nie ein Sicherheitsdenker, weil manche natürlich auch fragen, ja, und das ist ja auch unsicher und dann fängt man bei Null an und irgendwie schaut man, dass man da zurechtkommt. Mir war Sicherheit tatsächlich noch nie wichtig und es ist mir heute auch nicht wichtig. Ich bin jeden Tag bereit, alles zu riskieren und ich habe auch kein Problem oder ich hätte damit kein Problem, alles zu verlieren. Ist zum Glück bis heute nie passiert, aber ich brauche nicht diese Sicherheit, um leben zu können. Ich könnte auch ein Jahr irgendwo auf einer Parkbank wohnen. In Anführungsstrichen natürlich, ein Dach im Kopf wäre schon nicht schlecht, aber da könnte ich mit zurechtkommen und ich würde auch ziemlich schnell wieder auf die Beine kommen.
Weil du entsprechend, wir sind jetzt im Sachwertmagazin und du hast jetzt schon leicht so diesen Schritt in Richtung Fähigkeiten gemacht, dass du gesagt hast, ich habe mir einfach in der Zeit was angeeignet. Lass uns den Weg einmal skizzieren. Du hast Sachwert gemacht und jetzt mit dem großen Erfolgsmagazin. Ich sag mal, man kennt es, die genaue Auflage kenne ich nicht, darfst du gleich auch gerne nochmal verraten. Aber ich sag mal, gerade in dieser Szene der Entwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung, da bist du ein Begriff. Was ist Schritt für Schritt passiert von dem ersten Magazin, was mal so als Idee gekommen ist, bis hin zu, okay, wir sind gerade der Platzhalter, wenn es ums Thema Erfolg in Deutschland geht mit dem Magazin?
Gut, da ist natürlich viel passiert. Ich versuche immer möglichst kurz das Ganze zu halten. Also nach dem Sachwertmagazin kam dann erstmal eine Zeit lang nichts. Dann kam Wirtschaft TV. Das war tatsächlich ursprünglich ein Gedanke, den ich schon in der Medienagentur hatte und auch ansatzweise schon umgesetzt habe. Das heißt, den Namen und die Marke Wirtschaft TV gibt es eigentlich seit 2009. Und das kam dann später nochmal als eigenes Unternehmen, richtiges Unternehmen, was ich in Berlin mit einem anderen Medienunternehmer gegründet hatte. Und dann kam das Finanzblatt noch parallel als Portal dazu. Sollte eigentlich auch mal eine Zeitung werden, aber damals war die Zeit für Zeitungen katastrophal. Deswegen haben wir das von vornherein bleiben lassen. Das war eine gute Entscheidung. Und ich habe zwischenzeitlich nochmal so eine kleine Fibel geschrieben damals. Ich will es nicht Buch nennen, weil dafür ist es eigentlich zu dünn gewesen. Und dann, jetzt muss ich mal so von der Chronologie her gucken, 2016 kam dann das Erfolg-Magazin. Die Idee dafür ist schon früher entstanden. 2015 kamen dann die konkreten Pläne, tatsächlich so ein Magazin zu machen. Bis zu dem Zeitpunkt hatte es aber noch keinen Namen. Weil ich habe mich sehr, sehr lange, also ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht, wie könnte man so ein Magazin, wo es um Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung und Erfolgsgeschichten, wie könnte man das nennen? Und Zwischenzeitlich kam mir dann immer der Begriff Erfolg natürlich in den Sinn, aber ich habe gedacht, das ist zu plump, das kann man nicht machen. Das ist einfach zu einfach. Ne? Das muss schon irgendwie was Kryptisches vielleicht sein oder irgendwie was Pfiffiges, wo man sagt, oh, wie schlau, wie ist er da denn drauf gekommen? Und irgendwann war dann aber einfach die Erkenntnis da, mein Gott, natürlich kann man da Erfolg drauf schreiben und jeder weiß sofort, was drin ist. Und den Namen gab es auch noch nicht und es hatte auch vorher noch keiner so ein Magazin so genannt. Und das war einfach ein Vorteil. Und so kam dann 2016 das Erfolg-Magazin im Sommer auf den Markt.
Was hat dich dazu veranlasst? Also warum brauchtest du jetzt in erster Linie als erster Konsument oder warum brauchte Deutschland das zu dem Zeitpunkt?
Ja, ob Deutschland das zu dem Zeitpunkt brauchte, weiß ich gar nicht. Aber also ich hatte aber einfach Lust darauf. Es war für mich eine sehr natürliche Entwicklung, weil ich seitdem ich 18 bin, seitdem ich selbstständig bin, habe ich diese Erfolgssachbücher gelesen, weil mir das wahnsinnig viel gebracht hat. Ich habe vorher nie gerne gelesen, in der Schule habe ich nie gerne gelesen, aber als ich mein allererstes Erfolgsbuch gelesen hatte damals von Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, habe ich gedacht, wow, es gibt Bücher, die kann man tatsächlich richtig gut gebrauchen. Da stehen keine dämlichen Geschichten drin, sondern da steht Praxiswissen drin, wie man im Leben zu was kommt. Das finde ich toll. Und dann habe ich nach mehr solcher Bücher gesucht. Und dann bin ich auf Wie man Freunde gewinnt gestoßen von Dale Carnegie. Habe ich das gelesen und verschlungen. Und dann habe ich Ziele von Brian Tracy gelesen und habe gedacht, um Gottes Willen, das ist ja großartig. Man kann alles erreichen, solange man es sich nur in kleine Arbeitshäppchen einteilen kann. Und so hatte ich dann bis zu dem Zeitpunkt, also bis heute habe ich bestimmt 1500 solcher Bücher gelesen, aber bis zu dem Zeitpunkt dann vielleicht 800, 900 damals und habe gedacht, das hilft doch Menschen eigentlich so sehr weiter, so wie es mir geholfen hat. Warum gibt es da eigentlich kein Magazin drüber? Für mich war es nämlich als Medienbeobachter irgendwie logisch. Es gibt Automagazine und HiFi-Magazine und Gartenmagazine. Warum gibt es kein Magazin für Erfolg und persönliche Entwicklung und so weiter? Das war für mich völlig unlogisch. Und da habe ich gesagt, vielleicht ist es ja eine Marktlücke. Vielleicht gibt es ja einige Leute, die sich für sowas interessieren würden. Und deswegen habe ich dann gesagt, Leute, wir machen jetzt ein Erfolg-Magazin.
Spannend. Gerade wenn man, wir sitzen jetzt hier in deinem Konferenzraum, gerade wenn man hinter dich schaut, sieht man mittlerweile eine Liste an Personen. Man sieht Mitbringsel wahrscheinlich aus den verschiedensten Meetings. Es ist, beziehungsweise andersrum, du hast mittlerweile sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt kennenlernen dürfen, wenn es um das Thema Erfolg geht. Man würde sagen, du kennst die meisten Erfolgreichen und soll auch genau der Aufhänger eigentlich sein, warum wir sagen, okay, Julian, wir wollen dir heute mal 5, 6, wie kann man sie nennen, Hypothesen über Erfolg um die Ohren hauen, ja. Wo uns deine Meinung einfach interessieren würde, wo du sagen, okay, ist das wirklich so aus deiner Erfahrung oder ist das nicht so? Vielleicht mal mit einem, ja, einem seichten Einstieg. Man sagt ja hier und da immer, Erfolg ist Talent. Die Erfolgreichen, die sind immer talentierte Menschen. Mhm. Wie stehst du zu dieser Aussage, Erfolg ist Talent?
Da stehe ich geteilt zu, weil es auf der einen Seite stimmt, es gibt sehr viele und ich zähle mich selber auch dazu. Ich habe ein Talent, einfach auch Dinge zu entwickeln und so auch, dass es Leuten gefällt und so weiter. Den Schuh muss ich mir anziehen. Das ist ein Talent und das habe ich mir auch nie antrainiert. Das habe ich einfach seit meiner Geburt. Und es gibt auf der anderen Seite, und ich kenne ganz, ganz viele Menschen ohne Talent, die es trotzdem zu sehr viel gebracht haben. Das sind oftmals extrem fleißige Leute, weil Fleiß schlägt dann Talent, also jemand, der talentiert ist und dann auch natürlich fleißig ist, kann es wirklich sehr, sehr weit bringen. Und jemand, der kein Talent hat, aber trotzdem sehr, sehr fleißig ist, der kann es eben auch zu sehr viel bringen. Und ich kenne viele Millionäre und Milliardäre, bei denen habe ich bis heute kein großes Talent erkannt, aber sie können sich einen Prozess vornehmen und sagen, und da steigere ich mich jetzt rein und da ackere ich dran, bis es funktioniert und die sind damit reich geworden. Es gibt beides.
Okay. Wie würdest du das Wort Talent für dich definieren? Also was ist so dieses Talent? Ist das etwas, was ich irgendwie besser kann als die anderen durch Zufall? Oder erkenne ich das irgendwie in meiner Jugend? Also was ist dieses Talent vielleicht nochmal runtergebrochen?
Talent ist ja sehr, sehr vielschichtig. Also wenn man an Talent denkt, denken Leute oftmals zum Beispiel an Musiker, die toll Klavier spielen können und die denen das auch leicht von der Hand geht, wo man denkt, der strengt sich ja scheinbar gar nicht groß an. Und das stimmt auch. Es gibt Leute, die haben zum Beispiel ein motorisches Talent oder eben ein musikalisches Talent, und denen fällt das recht leicht. Und die müssen dann nur daran arbeiten, das Ganze zu perfektionieren. So wie Beethoven zum Beispiel. Der konnte mit 6 eben Lieder komponieren. Und das hat er dann perfektioniert sein ganzes Leben lang. Und Talent ist aber auch jemand, der gut zuhören kann, Zusammenhänge verstehen kann, jemand, der gut sprechen kann oder singen kann oder jemand, der gut fühlen kann, riechen kann, tasten kann. Also es gibt ganz viele verschiedene Talente auf ganz verschiedenen Ebenen und das ist dann auch beruflich und Hobby und es gibt alles Mögliche. Dinge, Orientierungssinn und Gestaltungssinn. Also es gibt ganz viele verschiedene Talente, die Menschen haben und die sie dann natürlich auch zu einem Beruf machen können. Und jetzt habe ich deine Ausgangsfrage vergessen zum Thema Talent. Also
wie du es für dich definierst heute. Also ich finde gerade deinen Ansatz schon super zu sagen, ja. Hey,
also Talent es ist halt etwas,
das, was du siehst, genau, sondern es sind auch andere Dinge.
Aber es ist, genau, richtig, aber es ist tatsächlich etwas, wo, da glaube ich fest dran, dass wir eben in uns haben, das, mit dem wir geboren sind tatsächlich.
Ich finde die Erkenntnis, auch wenn die These, die erste These ja recht plump bewusst von uns gewählt ist, aber ja trotzdem eigentlich recht spannend, weil ich glaube, viele da draußen ja, gehen durch die Welt und denken, ja gut, wie soll ich denn außerordentlich erfolgreich sein? Ich kann ja nichts. Ich kann ja nichts besonders gut. So. Und einfach nochmal sich vor Augen zu führen, okay, Talent ist sicherlich ein Enabler und ein Stück weit vielleicht auch ein Erleichterer für Erfolg. Wenn ich ein gewisses Talent in irgendeine Richtung habe, was ich nur noch ausbauen muss, das ist vielleicht was anderes, als wenn ich mir von der Pike auf etwas erarbeiten muss. Aber trotzdem spannend nochmal von der Erkenntnis her zu sagen, alles klar, es braucht nicht zwangsläufig Talent, um außerordentlich erfolgreich zu sein, sondern die viel essentiellere Komponente dabei ist eigentlich die Einstellung zu den Dingen und der Fleiß, so wie du es gerade untergebrochen hast.
Ja. Gibt es da eine Ursache-Wirkung? Das heißt, dass ich sage, aus Fleiß entsteht, kann automatisch auch ein Talent entstehen?
Also ich glaube nicht an diese These, dass man sich Talent beibringen kann. Also man kann Fähigkeiten erlernen. Jeder kann Fähigkeiten erlernen. Aber dabei wird sich dann ja schon zeigen, wie schwer es mir fällt, dass ich eigentlich zum Beispiel kein Talent habe fürs Kunstfahrrad fahren, aber sicherlich kann das jeder von uns in irgendeiner Art und Weise lernen, aber virtuos wird halt nur der schon eine großartige Prädisposition mitbringt, ein Talent dafür, sich eben auf so einem Rad zu bewegen, etc. pp. Und aber ich kenne wirklich unterschiedlichste Leute, sogar auch Leute mit Behinderungen und so weiter, die aber trotzdem ein bestimmtes Talent haben und vielleicht, ich kenne die Studie nicht, vielleicht gibt es ja eine, ob jeder Mensch ein Talent hat. Aber, und ich meine, ne, vielleicht haben sie es selber nur nie gefunden oder die Öffentlichkeit hat es nie gesehen. Und das, was ich eben gesagt habe, dass ich bei einigen Leuten noch nie ein Talent festgestellt habe, auch das kann ich ja nicht so beurteilen, weil ich kann ja nicht in die Menschen reingucken und ich sehe die ja vielleicht nur einmal. Aber also es gibt wirklich ganz unterschiedlichste. Manche sind einfach gut da drin, die richtigen Worte zu finden oder wie auch immer. Ne?
Ich finde gerade so der Zugang zu diesem Talent ist dann auch irgendwo entscheidend. Ne? Also ermöglicht mir meine Kindheit, meine Jugend, vielleicht die Schule auch den Zugang zu diesem Talent, weil vielleicht komme ich ja gar nicht drauf, dass ich richtig gut was kann man als komisches Beispiel nehmen, Akkordeon spielen kann, wenn ich das nie irgendwie beigebracht bekomme oder gezeigt bekomme. Und ich glaube, dieser Zugang ist halt auch ein ganz entscheidendes Ding.
Das ist ja bei Kindern auch das große Problem. Kinder haben ja noch keine starke Selbstwahrnehmung. Das entsteht ja erst mit den Jahren, dass man sich selbst von außen betrachten kann. Manche können es im Erwachsenenalter noch nicht, aber so ist eigentlich der Weg. Und natürlich hast du absolut damit recht, dass man Kindern eigentlich auch so ein bisschen auf die Sprünge helfen muss und sagen muss, weißt du, was mir an dir aufgefallen ist? Und das kannst du eigentlich sehr, sehr gut. Arbeite da mal dran. Das ist sicherlich ein ganz starkes Argument, das du bringst, ja.
Du hast irgendwann am Anfang schon so ein bisschen erwähnt, dass du schon ganz früh ganz viele unterschiedliche Dinge ausprobiert hast. Ja. Glaubst du, dass dir das dabei geholfen hat, auch so früh zu erkennen, wo deine Talente liegen und dass das vielleicht auch einer der Gründe dafür ist, dass du mit 24 schon an einem Punkt bist, wo andere noch an ganz anderen Punkten waren?
Das ist ganz bestimmt ein großer Faktor dabei. Das glaube ich auch.
Du hast gerade, ich würde gerne auf die zweite These gehen, du hast gerade darüber gesprochen, dass dir Leute dabei helfen müssen, auch deine Talente zu erkennen, gerade, ich sag mal, in dem Verhältnis Kindern zu Eltern. Zweite These, Erfolg ist immer das Resultat auch deines Umfelds. Wie interpretierst du das für dich, wenn du so deine Erfahrung der letzten Jahre so zusammenfasst?
Erfolg ist ein Resultat des Umfeldes, aber nicht immer. Das immer stört mich daran, weil es gibt eben genügend Beispiele von Leuten, die aus einem total schlimmen, schlechten Umfeld kommen und wahnsinnig erfolgreich geworden sind, weil ein Erfolg kann ja immer zwei Treiber haben. Entweder etwas, was ich mir wünsche, wo ich mich nach oben orientiere, oder etwas, was mich treibt oder was mich verfolgt. Und insbesondere Leuten, denen Geld wichtig ist, haben in der Regel auch schlimme Erfahrungen gemacht mit Armut oder wie auch immer, denen das dann als so ein großer Wert eingepflanzt ist, diese Sicherheit aufzubauen etc. Jedenfalls, ich glaube absolut, dass das Umfeld sehr entscheidend ist. Also das bedeutet, irgendwann muss ich mich für ein Umfeld entscheiden. Es kommt nicht darauf an, aus welchem Umfeld ich komme, aber ja, ich muss irgendwann in das richtige Umfeld hinein. Weil wenn ich zu viel Störfaktoren oder zu viel Negatives in meinem Umfeld habe, dann wird das extrem schwer, da den Fokus zu behalten.
Das heißt, sich auch von diesen Leuten dann trennen zu müssen?
Unbedingt. Ja, natürlich, unbedingt.
Gab es da bei dir mal eine Phase, wo du genau das für dich erkannt hast und dann auch sehr rigoros plötzlich angefangen hast, Leute sozusagen aus deinem Umfeld zu schneiden? Wie war das von der Erfahrung her? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele da draußen, und ich würde mich auch dazu zählen, das erstmal als total schmerzlich empfinden, plötzlich zu sagen, du und du, wir haben jetzt lange Zeit miteinander verbracht und irgendwo mag ich dich wahrscheinlich auch immer noch, aber ich merke einfach, dass du mir unterm Strich nicht gut tust und wie proaktiv und ja, explizit hast du das auch gemacht?
Ja, das stimmt. Ich bin ein Menschenfreund, absolut, und ich pflege auch gerne Beziehungen. Ich habe mir zum Glück diese Disziplin beibringen können, eben trotzdem so harte Entscheidungen zu treffen. Das ist sicherlich alles auch entstanden durch die Bücher, die ich gelesen habe, durch die Geschichten, die Biografien von Menschen, die ich gelesen habe, wo ich erkannt habe, dass es geht immer alles weiter so und jede Verlustangst kann man auch auflösen etc. pp. Und klar, wenn wir einen Freund verlieren, denken wir auch, jetzt bin ich alleine auf der Welt oder wie auch immer oder ich tue ihm weh und so weiter und so fort. Ja, das Leben ist auch manchmal schmerzlich, aber es gibt trotzdem Dinge, die getan werden müssen. Und wenn du einen Kuchen backen willst, dann musst du bestimmte Dinge, also ganz ohne Eier, ganz ohne Mehl, ganz ohne Wasser, wird da halt kein Kuchen draus. Und so ist es eben auch mit Erfolg. Und wenn ein Bestandteil davon ist, das richtige Umfeld zu pflegen, dann muss man sich halt eben diszipliniert an diese Aufgabe ranmachen. Ich habe das gemacht und habe auch Leute, natürlich erstmal, das habe ich auch übrigens in meinem Buch sehr genau beschrieben, dass ich Leute natürlich versucht habe, auch mitzuziehen. Natürlich möchte ich gerne mit meinen allerbesten Freunden aus damaligen Zeiten erfolgreich werden und wir alle stehen nachher irgendwann auf dem Gipfel und freuen uns und können uns gegenseitig High Five geben. Aber wenn man irgendwann nach vielen Versuchen erkennt, er oder sie will einfach nicht und will immer nur rumjaulen und irgendwie sagen, wie doof das alles ist und einem vielleicht auch noch ein schlechtes Gewissen einreden, weil man selber jetzt gerade auf dem Weg ist, was zu erreichen. Und das ist in sozialen Gruppen normal, dass man eben versucht, die Gleichmäßigkeit zu erhalten und Leuten lieber von der Beförderung abzuraten, weil dann ja jemand aus der Reihe tanzt, nicht? Und den anderen natürlich auch zeigt, hey, es ist mehr möglich, aber ihr seid alle zu faul. Und also das habe ich dann gemacht und ich habe es damals, glaube ich, nicht so kunstvoll gemacht, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ich habe das tatsächlich wahrscheinlich auch aus der Unfähigkeit heraus einfach so abgebrochen. Und damit war die Sache für mich erledigt. Und die Leute wussten einfach gar nicht, was hat er denn jetzt? Manche haben dann so hartnäckig gefragt, dass ich es dann erklärt habe. Und das tat ihnen bestimmt auch weh. Aber ich habe das für mich als sehr, sehr wichtigen Schritt empfunden. Ja.
Wie machst du das heute?
Heute. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt noch so von der natürlichen Mechanik mit Leuten zusammenkomme, die, also natürlich komme ich mit Leuten zusammen, die nicht auf meinem Niveau sind oder mit denen ich gar keine Zeit verbringen möchte, aber mit denen komme ich dann ja auch nur einmal zusammen. Da entwickelt sich ja gar nicht erst eine Bindung.
Ich finde es cool, du hast eben noch von Büchern gesprochen und auch von dem Erfolgmagazin. Ich meine, auch das ist ja eine Art des Umfelds, was ich mir schaffe.
Unbedingt.
Es sind ja nicht immer nur die Personen, mit denen ich vielleicht auch spreche, sondern auch die, ich vielleicht in meinem Kopf spreche, indem ich lese.
Ja.
Dritte These, die ich ganz spannend finde und die, ich glaube, hier und da auch immer häufiger genannt wird. Erfolgreiche Menschen kennen ihr Why, ihr Warum.
Oh ja, natürlich. Also ich habe ein Buch gelesen von Simon Sinek oder Sinek, wie auch immer er sich ausspricht. Frag immer erst, warum. Und ich habe damals, das war dieses dritte Buch, Ziele von Brian Tracy, gelesen. Und in all diesen Büchern geht es darum, zu sagen, also ganz an der Nulllinie anzufangen. Warum machst du das eigentlich alles? Und jeder hat diesen Antrieb, wie ich ja schon gesagt habe, aber viele haben ihn tatsächlich noch nicht definiert. Also er leitet sie zwar, aber sie wissen nicht, was sie da leitet, weil sie es noch nie so richtig untersucht haben. Und das ist genauso wie, wir steigen alle in unser Auto und ich behaupte mal, dass 99,5% überhaupt nicht wissen, was da passiert, wenn ich jetzt losfahre, wie das Auto überhaupt funktioniert, aber trotzdem treibt es mich an. Und so ist es bei vielen Leuten, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wie das alles in ihnen drinne funktioniert und was da die Werte sind und die Treiber sind und das Warum ist, warum mache ich das eigentlich alles? Fragt man einen Milliardär, warum bist du eigentlich Milliardär geworden? Und dann sagt er, ja, weiß ich auch nicht, habe einfach viel erreicht und viel gemacht und viel getan. Ja, aber warum hast du das alles so? Warum hast du so exzessiv gearbeitet? Und also das sind die interessanten Fragen, die ihr ja jetzt auch gerade stellt. Warum macht eigentlich jemand irgendetwas? Und das sind diese ureigensten Werte, die in uns schlummern sozusagen. Und auch da glaube ich, dass jeder mit einem Wertehaushalt geboren ist. Und kann man also deswegen auch, da kann man auch zwei Antworten drauf geben. Also ich würde behaupten, dass das wirklich sehr, sehr viele, wahrscheinlich der überwiegende Teil, weiß, warum er das alles tut. Aber ich sehe auch viele Menschen, die sind sehr erfolgreich und auch sehr, sehr gebildet, aber haben sich eigentlich diese Frage nie wirklich gestellt, warum mache ich das eigentlich alles? Das siehst du ja auch auf so Seminaren, Konferenzen von Erfolgstrainern. Da sitzen ja auch ganz oft sehr erfolgreiche Leute, die haben Firmen aufgebaut und sind schon um die Welt gekommen und so weiter und so fort. Und wenn die dann zu diesem Seminarteil kommen, so finde dein Warum, dann denken die, fuck, das ist ja interessant. Darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Manche sind halt so getrieben, ohne zu wissen, warum eigentlich, ne?
Glaubst du, um auch mal bewusst nochmal die Gegenthese zu platzieren, dass er das gerade am Anfang auch ausbremsen kann? Also ich denke mir gerade so, und wahrscheinlich ist es auch sinnbildlich für unsere Generation, dass man ja schon fast dazu gedrängt wird irgendwie, okay, du musst ziemlich früh wissen, warum bist du überhaupt hier und warum machst du die Dinge, die du tust? Und ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen vielleicht auch ausbremst insofern, als du hast es am Anfang auch so schön formuliert, du hast halt auch irgendwann einfach mal gemacht. Und sicherlich kanntest du zu dem Zeitpunkt dein Warum auch noch nicht so genau, wie du es heute kennst. Das heißt, einfach auch nochmal bewusst so die Gegenthese. Glaubst du, wenn man das zu verkopft angeht und auch zu früh einen zu großen Anspruch an diese Frage stellt, dass dann das ausbremsen kann?
Damit sprichst du ein Thema an. Also ich habe schon das Gefühl, dass die meisten Kinder heute keine Kinder mehr sein dürfen, so wie wir es damals sein durften. Einfach frei von der Leber weg, macht, was ihr wollt, macht Lagerfeuer, zündet irgendwelche Schuppen an, macht einfach, was euch gerade so in den Sinn kommt und den Ärger gibt es dann später. Und du hast recht, heute läuft das alles irgendwie umgekehrt und perfekt geplant und Helikoptereltern an jeder Ecke. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch aus einer gewissen ja, wodurch entsteht Perfektion? Durch Angst? Also das ist eine Möglichkeit, dass viele Leute selber vor der Zukunft so viel Angst haben, dass sie ihre Kinder versuchen, in irgendwelche Korsette zu zwängen, damit ihr Leben in Anführungsstrichen perfekt verläuft und ganz ohne Hindernisse. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was man einem Kind antun kann, eben keine Hindernisse im Weg zu lassen, keine Stolpersteine. Es gibt diese Eisbärenstrategie, habe ich ein Buch mal drüber gelesen, dass es eben wichtig ist an der Arktis, dass Eisbärenbabys eben in dieser lebensfeindlichen Umgebung Baby sind und sich irgendwie zurechtfinden müssen und irgendwie immer bei der Herde, damit es warm bleibt. Und also das, und einige überleben es nicht, aber die, die es überleben, die werden halt große, starke Bären. Und wenn wir das alles wegnehmen und in eine perfekte, in einen luftleeren Raum packen, so dann passiert halt nichts. Ne? Also ein Muskel, dem ich keinen Widerstand gebe, der kann nicht wachsen. Und das ist sicherlich auch ein Thema, warum viele Kinder, und jetzt sehen wir es gerade auch während der aktuellen Krise, dass viele Kinder wirklich massiv psychische Probleme haben, weil zum ersten Mal in ihrem Leben ein wirklich großes Problem auf sie zugekommen ist. Und davor konnten selbst die Eltern es nicht beschützen, weil es sich eben auf alle Menschen auswirkt. Und da bin ich mal gespannt, wie die Langzeitfolgen davon sind. Ich denke schon schlimm, also insbesondere, weil es jetzt auch schon so lange dauert. Und gerade bei einem Kleinkind zählt ja auch jedes Entwicklungsjahr. Und jedes Entwicklungsjahr ist ein eigenes Stadium. Und da passieren ganz verrückte Dinge in dem Menschen. Und dass das jetzt alles gerade so auf Null gesetzt wird, also ich bin da sehr gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich keine Kinder habe, weil ich finde das wirklich, wirklich teilweise schlimm, was man da so hört und liest und von den Kindern mitkriegt. So, aber von daher glaube ich, du hast mit deiner These recht, dass es Kindern wirklich großen Schaden zufügen kann, wenn man von ihnen Dinge verlangt, die man von einem Kind eigentlich nicht verlangen muss.
Was ist dein Warum?
Ich habe schon so ein bisschen gesagt, also in mir brennen so ein paar Feuer. Das eine ist die Kreativität, bedeutet, man kann sich gar nicht dagegen wehren, dass mir ständig Gedanken, Ideen in den Kopf kommen und ich halte das dann auch für gute Ideen. Und jetzt ist es meine Aufgabe, rauszufinden, welche Idee davon picke ich mir raus, weil man kann nicht alle gleichzeitig machen, ist logisch. Welche Idee davon picke ich mir raus und lasse dann Realität werden. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess, weil alles, was um uns herum auf dieser Welt ist, außer die Natur, hat sich mal irgendjemand ausgedacht. Also die Flasche, das Buch, der Tisch, das Mikrofon, alles war mal irgendwann ein Gedanke von jemandem und dann hat er sich daran gemacht, das Realität werden zu lassen. Und ich liebe diesen Prozess. Ich finde den wahnsinnig spannend und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, als Verleger hat man eben nun auch die Freiheit, Dutzende von Magazinen zu erfinden. Ich meine, es gibt Großverlage, die haben 100, 200 Magazine, verschiedene Titel. Oder TV-Produktionen haben eben verschiedene Sendeformate etc. Also in diesen Bereichen bin ich auch aktiv und habe da wahnsinnig großen Spaß dran. Gerade produzieren wir zwei unterschiedliche neue TV-Formate und da habe ich wirklich sehr viel Freude dran. Und dem zugrunde liegt eben auch so ein bisschen mein werter Haushalt, auch für Unterhaltung zu sorgen. Ich mag das auch eben, ich bin selber ein Mittelpunktsmensch, das kann ich auch nicht verheimlichen und mag die Kommunikation und finde es eben auch schön, wenn andere da auch was von haben. Ne? Das hat schon was. Und das sind so die wichtigsten Punkte, die mich antreiben.
Nächste These. Wir waren vor, ich glaube, 2 Wochen auch im Clubhouse gemeinsam und da hast du was Sinngemäßes gesagt, deswegen sinngemäß wiedergegeben. Ein erfolgreicher Mensch kann in Erfolgsmindset kann in 2021 auch noch mit Videorekordern Millionär werden.
Ja, was? Genau. Ich glaube, ich habe Schallplatten gesagt.
Schallplatten, genau. Ja. Was war der Gedanke dahinter?
Also mich fragen ganz, da komme ich so ein bisschen auf das, was du sagtest, alles muss perfekt sein, wenn man jung ist. Wenn ich Vorträge mache, gut, jetzt momentan leider gerade nicht so viel, aber wenn ich Vorträge mache oder irgendwo zu sehen oder zu hören bin, fragen mich viele junge Leute, Julian, was ist die Branche? in welche muss ich reingehen, wo kann ich in Zukunft erfolgreich sein. Und dann sage ich immer, such dir eine aus. Also es ist genau das, worauf du Bock hast, was deiner Leidenschaft entspricht, was deinen Interessen entspricht. Genau das kannst du machen, weil es gibt für jeden Scheiß einen Markt. Es gibt Foren, bei denen kann man sich zum Selbstmord verabreden. Es gibt alles auf der Welt. Du kannst jedes Produkt, du kannst mit Schallplatten, genauso wie mit Videorekordern, mit Retro, keine Ahnung, Sachen, du kannst mit allem erfolgreich sein. Und du musst nur deinen Markt finden. Und das ist da die Kunst natürlich, die jemand, der beruflich erfolgreich sein will oder auch unternehmerisch erfolgreich sein will, diese Kunst gilt es natürlich zu meistern, den Verbraucher für dieses Produkt zu finden. Und die sind gegebenenfalls, wenn das zum Beispiel eben Schallplatten sind, die sind weit verstreut. Es ist nicht jeder, der Schallplatten interessant findet, aber es gibt einen Markt dafür und es gibt DJs und es gibt alles Mögliche, wo man dieses Produkt dann verkaufen kann. Das ist eben dann die Kunst.
Was, ich habe die Frage eingeleitet in diesem ein erfolgreicher Mensch oder Erfolgsmindset. Und du hast jetzt gesagt, es geht eigentlich in jeder Branche. Was ermöglicht es mir, auch in der Branche mit den Schallplatten oder Videorekordern erfolgreich zu sein? Also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen das von oben drauf gucken. Erfolgreiche Menschen, was sind so drei Charakterzüge, drei Skills, die sich durchziehen, egal in welchem Segment, du warst in Sport, du warst in der Musik, du warst in der Wirtschaft, im Finanzbereich, was zieht sich so wie so ein roter Faden immer wieder durch? Kannst du da was sagen?
Ja gut, also es gibt einmal die unternehmerischen Eigenschaften, die man braucht und es gibt so die, ich sag mal, im weitesten Sinne charakterlichen oder Erfolgseigenschaften, die man braucht. Die Erfolgseigenschaften sind sicherlich eben, auf dem richtigen Spielfeld zu sein, eine ganz klare Entscheidung dafür zu treffen, weil der Gegenwind wird kommen, die Probleme werden kommen und die muss ich dann meistern, mache ich aber nur, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, also mich ganz klar für etwas entschieden habe und auch ganz klar gegen andere Sachen entschieden habe. Und dann natürlich sowas wie Disziplin und so weiter. Das gerade am Anfang brauche ich die Disziplin, weil am Anfang tut alles weh und es ist alles irgendwie unerfolgreich. Wenn ich etwas Neues anfange, dann habe ich ja meistens keinen Zuspruch, keinen Umsatz, keiner, der irgendwie da mitzieht und alles geht schief, weil man macht es zum ersten Mal vielleicht, man entwickelt ein ganz neues Produkt und da sind so viele Kinderkrankheiten und man wird die ganze Zeit enttäuscht. Und andere Leute sagen, warum tust du dir das eigentlich an? Ja, weil ich eine ganz klare Entscheidung dafür getroffen habe, dass ich es so lange mache, bis es funktioniert. Und das ist sicherlich dann auch so ein bisschen diese unternehmerische Eigenschaft, die man braucht. Also man muss natürlich die Bereitschaft haben, zwischendurch zu scheitern. Also einfach auf diesem Weg viele, viele Setbacks, also viele Niederlagen irgendwie zu erleiden und die dann auch zu akzeptieren, aber weiterzumachen. Das ist eben das große Geheimnis. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Schallplatte verkaufen will, muss ich natürlich auch kommunikativ sein. Also ich muss ja reden, ich muss ja irgendwie aufmerksam machen und ich muss auch einen Kanal öffnen, wo dann der Interessent auf mich zukommen kann und die Schallplatten bestellen kann oder sich die angucken kann, etc. pp. Das ist eben natürlich auch wahnsinnig wichtig. Also Kommunikation ist das halbe Unternehmerleben. Wer irgendwie in seinem Kämmerlein darauf wartet, dass irgendjemand an die Tür klopft, der wird natürlich kein erfolgreicher Unternehmer. Du musst schon ein Schreihals sein, du musst schon ein bisschen laut sein und Aufmerksamkeit erzeugen, insbesondere wo es immer mehr Menschen gibt, immer mehr Konkurrenz gibt. Wenn der Mensch morgens rausgeht, das Haus verlässt, dann prasseln so viele Zehntausende von Eindrücken und Botschaften auf ihn ein, dass du schon wirklich eine ganz schön, ja, ich sag mal, eine laute, einzigartige Botschaft brauchst und die auch so oft wiederholen musst, bis sie irgendwann zu ihm durchdringt. Weil sein Gehirn beschützt ihn vor diesen ganzen Eindrücken. Das ist ja das Tolle an unserem Gehirn, dass wir nicht durchdrehen, wenn wir das Haus verlassen, weil wir einfach so viele Sinneseindrücke verarbeiten, sondern sie werden einfach nicht verarbeitet. Das Gehirn sagt einfach, 99% davon landet einfach im Unterbewusstsein. Da brauchen wir es nicht kategorisieren, wir brauchen uns da keine Gedanken drüber machen. Das bleibt da einfach. Also tatsächlich bleibt es da. Das ist eine witzige Erfahrung oder Erkenntnis. Vorhin auch, was du sagtest mit Umfeld und so weiter. Alles, was wir erleben, wird abgespeichert. Jede einzelne Sekunde unseres Lebens. Nur wir können nicht aktiv drauf zugreifen. Dafür brauchen wir eine Hypnose und solche Sachen. Aber du musst es eben dann schaffen, bei diesem 1%, was so sehr Aufmerksamkeit erzeugt, dass das Gehirn sagt, oh, das scheint wichtig zu sein. Das zeige ich dir jetzt. Das ist eine wichtige Unternehmereigenschaft.
Du hast eben das Wort Disziplin in den Mund genommen. Wie erhältst du dir deine Disziplin oder hast du da gewisse Dinge, die für dich einen disziplinierten Menschen oder gerade dir weiterhelfen?
Ja, ich war immer ein sehr undisziplinierter Mensch und habe mir überlegt, wie kann ich Disziplin üben, weil ich mittlerweile verstanden hatte, ich brauche Disziplin, um erfolgreich zu sein. Und habe dann bei einem australischen Unternehmer einen Trick gehört, den fand ich sehr inspirierend. Er hat gesagt, ich habe mir Dinge des Alltages genommen, die für mich eine Gewohnheit darstellten und habe mit diesen Gewohnheiten gebrochen. Also das heißt Verzicht geübt. Und wenn Sie Verzicht üben, Mönche machen das auch und so, wenn Sie Verzicht üben können, dann entwickeln Sie einen sehr disziplinierten Muskel. Also dann können Sie auch vieles anderes, weil sie reißen diese Barriere in Ihrem Kopf ein, dass etwas schwer ist. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe dann aufgehört, gänzlich Alkohol zu trinken, zu rauchen, Zucker zu essen. Und damals war es passenderweise auch Medienkonsum. Und habe das alles auf Null gefahren. Und kein McDonald's und Burger King und so, solche Sachen. Jedenfalls, das waren alles Gewohnheiten von mir. Das waren alles Gewohnheiten und mit denen habe ich dann gebrochen. Und als ich das dann auch fortlaufend durchgehalten habe, habe ich gedacht, oh Mann, wow, da ist also dein Disziplinmuskel extrem gewachsen, weil das sehr schwer ist natürlich, mit so einer Gewohnheit, gerade auch im sozialen Umfeld. Ja, also das ist ja auch normal, bei einem Geburtstag einen Geburtstagskuchen zu essen oder so ähnlich. Und wenn du dann immer derjenige bist, der sagt, nee, nicht für mich. Ja, aber wir können dich doch hier jetzt nicht einfach so mit einem leeren Teller sitzen lassen. Das geht doch nicht. Doch, das geht. Das schaffen wir schon. Und das fordert dann diese Disziplin heraus. Man beweist sie immer wieder. Und ich muss sagen, das ist schon so ein erleuchtendes Gefühl. Das ist schon so ein erhabenes Gefühl, wo man sagt, wow, ich kann eigentlich alles erreichen, wenn ich sowas schaffe. Und so war es dann auch. Also alle Dinge, die man sich dann vornimmt, kann man erreichen.
Ist das ein konstantes Gefühl oder gibt es da auch Schwankungen?
Konstantes Gefühl, ja. Okay. Weil man es ja jeden Tag aufs Neue erlebt. Also ja, meine Frau muss ja für mich andere Sachen kochen als, ne, weißt du, also nur mal als blödes Beispiel, ja, also Milchreis zum Nachtisch oder wie auch immer, geht dann ja halt nicht, ne, oder ein Eis im Sommer oder irgend sowas ähnliches. Und zu Silvester gibt es eben keinen Alkohol und auf meiner Hochzeit habe ich auch keinen Sekt getrunken und so weiter. Das ist dann ja alles, das sind dann ja alles so Sachen, man wird ja ständig wieder getestet und man erlebt dann immer wieder auch trotzdem das Hochgefühl sozusagen. Oder wenn man wahnsinnig Hunger hat und dann McDonald's vorbei.
Ja, sehr gut. Mega. Vor dem Hintergrund der Zeit, Herr Lucky Man, Zeit für World Ping Pong?
Ja, ich würde doch sagen, ja. Wir haben es im Vorfeld ja schon kurz einmal angesprochen und erklärt. Der Julian blinzelt hier gerade schon rüber und guckt, ob er irgendwelche Wörter entdecken kann. genau, wir hauen dir ein paar Begriffe um die Ohren und du sagst quasi wirklich einfach nur die erste Assoziation, was ist das Erste, was dir dazu in den Kopf kommt, ohne es auch großartig weiter auszuführen oder zu kommentieren.
Okay, bin mal gespannt, was ein Zuhörer davon hat, aber na gut.
Werden wir sehen. Wir fangen an mit das Jahr 2030.
Oh, das wird spannend, das wird wegweisend. Die künstliche Intelligenz wird auf dem Vormarsch sein, immer mehr und immer mehr Menschen werden sich andere Dinge suchen müssen zur Beschäftigung.
Okay. Deine größte Inspirationsquelle?
Es sind Bücher.
Erfolg?
Er ist mein Beruf.
Okay. Urlaub?
Mag ich nicht. Mache ich auch nicht. Okay.
Dein Lieblingsbuch?
Ja, mein Lieblingsbuch. Das ist wirklich sehr schwer. Also ich habe gesagt, ich habe 10 Lieblingsbücher und die stehen alle so ungefähr auf derselben Stelle. mein Lieblingsbuch, also wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste,
oh, ja,
dann bin ich sehr stark zwischen Wie man Freunde gewinnt und Ziele, und ich bleibe wahrscheinlich hängen bei Wie man Freunde gewinnt.
Okay. Instagram.
Hat mich vor kurzem gesperrt. aber ich bin wieder live. Und ja, es ist eine Hassbeziehung. Aber nein, also ich bin regelmäßig auf Instagram.
Dein bisher unerfüllter Lebenstraum?
Nein, also mein Traum lebe ich tatsächlich jetzt, seitdem ich 18 bin. Es gibt natürlich Dinge, die man noch erreichen will, das ist klar. Aber das sind keine Träume, sondern das sind ja dann einfach Etappen.
Okay. Liebe.
Empfinde ich auch jeden Tag. Das hat eben auch damit zu tun, dass ich mein Traumleben lebe. Also das, was ich mir schon immer gewünscht habe, das habe ich ja eben lang und breit erklärt, dass ich das jeden Tag tun kann. Das liebe ich, und das ist meine Lebensliebe.
Gesundheit.
Schätze ich sehr, achte ich zu wenig drauf.
Dein persönlicher Rückzugsort?
Mein persönlicher Rückzugsort sind eigentlich gehobene Gastronomien. Und da habe ich momentan tatsächlich Schwierigkeiten. Ne? Mein Privatclub hatte noch bis zuletzt auf, und aber auch die waren dann leider gezwungen zu schließen. Und das ist immer ein Rückzugsort für mich, wenn ich mich auch ein bisschen bedienen lassen kann und ich kann essen und ich kann Kaffee trinken und ich kann aus dem Fenster auf den Hafen gucken und so. Das ist eigentlich etwas, was mir sehr wichtig ist.
Corona.
Ja, ich habe selten was gesehen, was aus China kommt und so lange hält.
Sehr gut. Und zu guter Letzt, der Sinn des Lebens.
Ja, der Sinn des Lebens ist die Erfüllung dieses inneren Wunsches oder dieses Traumes, den man so in sich hat. Und das ist der Sinn des Lebens. Und alles, was dabei entsteht und passiert, hilft auch der Welt, und das verstehen viele nicht. Also viele glauben, man darf nicht egoistisch sein. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass es eben genau das ist, was der Mensch machen muss, um einen Dienst an der Welt zu tun.
Okay, du hast es geschafft.
Ja, vielen Dank.
Julian, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank euch auch. Danke.